Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Und Sie erinnern sich sicher an diese unfassbar tollen Interviews, die wir schon bereits mit Professor Dr. Hecht machen durften in Bezug auf Zeolit. Es hat sich viral verbreitet und es sind eine große Menge an Zuschauerinnen und Zuschaueranfragen reingekommen, ob wir noch mehr über diesen bedeutsamen Stoff Zeolit sprechen würden, über das wichtige Silizium da drin, aber auch über das Thematik von kolloidalem Silizium. Und da gibt es eigentlich nur einer, der über dieses Thema richtig reden kann, das ist der Professor Hecht. Und er ist heute auch da, um mit uns über diesen wichtigen Baustein des Lebens nochmals zu sprechen. Und damit darf ich Ihnen den Professor Hecht, der live zugeschaltet ist aus Berlin, herzlich willkommen heißen.
Hallo, Herr Hecht. Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von QS24 in Schweizer Gesundheitsfernsehen. Ich bin gebeten worden, für Sie zum Thema zu sprechen, Mineralien, wichtige, lebensnotwendige Naturstoffe. Gemeinsam mit meiner Frau haben wir dieses Buch geschrieben. 2005 ist das herausgekommen, Naturmineralien, Regulation und Gesundheit. Also wir haben uns ausführlich damit beschäftigt. Wir können sagen, Mineralien sind Ursprung und Grundlage alles Lebens. Mineralien sind für den Menschen wichtiger als Medikamente. Was sind Mineralien? Mineralien sind Naturstoffe, die sich in der Erdkruste befinden, seltener auch in Meeren vorkommen. Sie kommen als Atome oder als Moleküle vor. Und als Moleküle sind das meistens Salze, nennt man sie Salze, also Verbindung von zwei Atomen. Und das Bekannte ist eigentlich das Natriumchlorid als Kochsalz, NaCl, aber es gibt auch zum Beispiel das Magnesiumoxid als Salz oder eben die, das Siliziumdioxid, das auch als Kieselsäure bezeichnet wird, das hat also SiO2. Also das sind alles Salze und diese Salze sind wichtig wiederum für unseren Organismus. Ganz besonders im Salze die Siliziumverbindungen haben, weil unsere Erdkruste mit Siliziumverbindungen bedeckt ist, mit Silikaten, zum Beispiel Lehm, Ton, also die fruchtbarsten Böden sind aus Siliziumverbindungen. Kennen wir ja das periodische System. In diesem periodischen System sind mehr als 100 Elemente angeführt. Die hat der russische Chemiker Mendeleev zusammengestellt. Und man sagt eigentlich, obwohl es noch nicht ganz bewiesen ist, dass viele dieser Mineralien im menschlichen Körper sind, aber auch im tierischen und auch im pflanzlichen, und dass die lebensnotwendig sind. Jedenfalls hat man im Zeolit zum Beispiel über 30 Mineralien gefunden. So werden wir immer wieder mit Mineralien, mit Nahrung und so weiter konfrontiert, die für unser Leben notwendig sind. Im menschlichen Körper befinden sich die Elemente meistens in der Körperflüssigkeit oder in festen Bestandteilen, zum Beispiel in Knochen, Knorpel, Bindegewebe auch in Muskeln zum Beispiel. Also überall spielen die Mineralien eine Rolle. Man kann sagen, ohne Mineralien gibt es keine Lebensprozesse. Und ich möchte noch einmal betonen, Lebensprozesse ziehe ich auch die Pflanzen mit ein, aber für den Menschen werde ich das heute speziell sagen, weil auch die Pflanzen Mineralien brauchen, die sie aufziehen und damit existieren. Und auch die Pflanzen, Bäume sind Lebewesen mit denen man also in Verbindung treten kann. Eben über die Mineralien, kommen wir noch auf die Elektrolyte zurück. Mineralien im menschlichen Körper sind wichtig für das ganze Bindegewebe und auch für die Muskulatur. Mineralien brauchen unsere Knochen und Zähne. Der Wasserhaushalt wird durch die Mineralien reguliert. Genauso das Basensäuregleichgewicht. Die Zellatmung, also bis in die Mitochondrien, können ohne Mineralien nicht existieren. Dann die Hormonregulation ist an Mineralien gebunden. Ganz besonders aber die Erregung, Kleidung der Nerven und auch der Energiestoffwechsel und die Enzymfunktion gehen ohne Mineralien nicht, die brauchen Mineralien. Aber ganz besonders wird die bioelektrische Aktivität des Menschen, also zum Beispiel die Nerven, was wir messen können als EEG oder als Herz, EKG, Muskeln, EMG und so weiter, die bioelektrische Aktivität ist ein ganz wichtiger Faktor für die Mineralien. Also ich komme noch auf die Elektrolyte zurück. So, wenn wir jetzt Mineralien anwenden, dann können wir das nicht mit 0815 Methoden machen. Mineralienanwendung setzt neue wissenschaftliche Erkenntnisse voraus und somit auch eine neue Denkweise bezüglich der Applikation. Die Mineralien haben als Naturstoffe ganz andere Mechanismen als Medikamente. Man kann die Mineralienzufuhr nicht mit Medikamentenapplikation vergleichen. Das wäre, als ob man Apfel und Birne vergleichen würden. Also die Mineralien haben ganz besondere Funktion. Ich will das kurz darstellen. Das sind Medikamente. So wirken die Medikamente. Die haben sind auf eine Funktion ausgerichtet, und also auf eine Krankheit, auf ein Symptom, praktisch eine Chemiekeule. Und die Medikamente haben dann zig Nebenwirkungen. Das kann man also alles in einer bestimmten Weise nachlesen in den Beizetteln. Und Medikamente für die Medikamentenapplikation wird der Mensch sozusagen als Maschine betrachtet, an dem man Reparaturarbeiten vornimmt. Krankheiten, so hat zum Beispiel der amerikanische Arzt Dr. Weiner geschrieben, Krankheiten sind von Menschen auferlegte Begriffskategorien, die den Menschen direkt aufgestellt werden. Manchmal passen sie, manchmal passen sie auch nicht. Und da werden dann versucht, die entsprechenden Medikamente dazu herauszubilden, und die passen auch nicht immer. Das sind also meine Erfahrungen und vor allen Dingen die vielen Nebenwirkungen, die entstehen, die man auch immer auf dem Beizettel lesen kann, sind ja ein Nachteil. Mineralien allgemein haben wir eine systemische Funktion. Sie haben eine Multifunktion. Sie haben nicht eine Funktion, sondern mehrere Funktionen. Also Magnesium hat zum Beispiel mehrere hundert Funktionen. Und somit ist das also in der Natur. Die Mineralien gehen direkt, wenn sie aufgenommen werden, in den Stoffwechsel und zu den Zellen als naturverbundene Elemente, also die zu den Zellen passen, wie eben der Schlüssel zum Schloss, was bei den Medikamenten nicht der Fall ist. Und damit wir eine Vorstellung haben, hier ist also eine Aufzeichnung über die systemische Beziehungen der verschiedenen Mineralien. Und Sie sehen, wenn Sie zum Beispiel Calcium sehen, die roten, hat also die verschiedenen Verbindungen zu anderen Mineralien. Wenn Sie dann hier den Schwefel nehmen, da sehen Sie das ganz genauso. Also hier herrscht ein System, was miteinander wirkt und nur so funktioniert das. Und nicht das Einzelne, sondern das Gesamte, also als gesamtes System. Und wir müssen auch noch, weil in diesem System haben also auch die Mineralien verschiedene Beziehungen. Zum Beispiel ist Siliziumdioxid und Calcium sind Antagonisten in ihrer Funktion. Während Silizium verjüngend wirkt, wird Calcium als das Alterungsmineral bezeichnet. Die Prozesse werden starrig, deshalb sagt man, wenn jemand, der alt ist oder der ist verkalkt, so dass also Calcium nicht immer das Richtige ist, was man einnimmt, darauf komme ich also auch noch zurück. Also das heißt, die Mineralien haben noch ganz besondere Aufgaben und das muss man also beachten und kann nicht irgendwie vom Supermarkt sich eine Tüte voll Mineralien, Multimaterialien kaufen, die häufig nicht die entsprechende Zusammensetzung haben, sondern das muss schon von Ärzten bzw. von Heilpraktikern verordnet werden und deshalb ist es notwendig, dass wir viel Wissen haben. Ich habe hier noch einmal diese Beziehungen zueinander hier aufgestellt. Hier zum Beispiel ist Schwefel, welche Verbindung zu den verschiedensten anderen Mineralien hat. Oder hier haben wir Zink. Zink hat also auch zu den verschiedensten anderen. Dann haben wir hier um Eisen. Eisen hat auch verschiedene Verbindungen. Das ist also Schwefel auch. Also das heißt, das ist so organisiert, wenn mal ein Mineral nicht so stark vorhanden ist, dann greift das andere ein und schafft immer dieses systemische Gleichgewicht. Das muss also vorhanden sein. Und ein ganz besonderer Faktor ist das Siliziumdioxid. Hier seine Zusammenstellung Siliziumdioxid hat fast zu allen Elementen Verbindungen, und zwar meistens steuernd. Also Siliziumdioxid ist in diesem Fall ein steuerndes Element oder ein steuerndes Mineral in unserem Organismus. Nur muss ich hier erwähnen, dass weder in der Schulmedizin noch in der Ortomolekularmedizin dem Siliziumdioxid Bedeutung beigemessen wird. Ich habe also schon öfters darüber gesprochen. Man sieht nur die Silikose. Das ist zwar eine Erscheinung, wenn man Staub einatmet, aber dann, wenn man heute Feinstaub einatmet, bekommt man genau das Gleiche. Aber das Siliziumdioxid oder die Silikate sind eigentlich das älteste Heilmittel, was wir also kennen in der Antike. Es wird sogar behauptet, dass schon in der Steinzeit Lehm als Heilmittel angewendet wurde. In der Antike gab es das Terra Sigillata, also das die Siegererde, die nach den Berichten größeren Wert hatte als Gold, weil er also gesundheitsbringend war. Auch der arabische Arzt Avicenna, der in Samarkand vor allen Dingen gewirkt hat, hat 100 verschiedene Silikatrezepturen zusammengestellt und veröffentlicht im Kanon Medicinae. Die essigsaure Tonerde, die wir heute teilweise noch anwenden, bei Blutergüssen und so weiter, bei Prellungen, stammt von Avicenna, der um das vor etwa gut 1000 Jahren gelebt hat. Und die heutige Medizin hat das alles vergessen. So, ich möchte noch einmal unterstreichen, wenn wir Mineralien verabreichen oder uns mit Mineralien beschäftigen, dann müssen wir davon ausgehen, dass unser Organismus immer ganz ganzheitliche Beziehungen hat und ganzheitliche Wechselbeziehungen dieser Mineralien in unserem Körper. Nur so funktioniert das alles. Nun, der Begründer der systemischen Mineraltherapie ist Dr. Wilhelm Heinrich Schüssler. Er lebte von 1821 bis 1898. Die Schüssler-Salze sind ja heute noch bekannt und durchaus zu akzeptieren. Und man sagt, dass die Mineralsalztherapie von Schüssler, dass er Untersuchungen durchgeführt hat, und zwar von verbrannten menschlichen Leichen, hat er Asche untersucht nach der Mineralzusammensetzung und dem Krankheitsbild, das dieser Mensch zur Lebzeiten hatte, in Verbindung gesetzt. Und so hat er das systematisch untersucht und 1874 ist ein Buch erschienen, die abgekürzte Therapie, gegründet auf Histologie und Zellulärpathologie. Also er hat dort eine ganz wichtige Pionierarbeit geleistet und gezeigt, dass eigentlich, was von Menschen übrig bleibt, wenn er verbrannt wird, die Mineralien sind. Und aus den Mineralien ist der Mensch auch entstanden. Und der Schüssler hat 12 verschiedene Verbindungen zusammengestellt. Wir könnten heute natürlich noch mehr haben, aber damit ist er schon ganz gut hingekommen mit der Mineraltherapie. Und sein Wirkungsprinzip bestand darin, dass die Mineralapplikation in kleinsten Mengen und in feinster Verteilung zu den Zellen gelangten und somit regulativ, wie ich das vorhin gezeigt habe, die Beziehungen zwischen den ganzen Mineralienregulationen zustande kommen. Das hat also immer ein bestimmtes Gleichgewicht hat und das muss man immer erreichen, wenn man die Mineraltherapie im Vordergrund steht. Nun, ich habe schon kurz erwähnt, Mineralien wirken in unserem Körper auch als Elektrolyte. Elektrolyte sind ionisierte Mineralien, Moleküle oder auch manchmal Atome oder andere Verbindungen. Elektrolyte stellen faktisch die Batterie, den Akku unseres Körpers dar und regulieren die ganze Elektrophysiologie des Menschen. Der Mensch ist ein elektrisch gesteuertes Wesen. Als Elektrolyte kommen also viele Mineralien zustande. Und zwar werden die als Kationen bezeichnet, die eine positive Ladung haben. Dazu gehört zum Beispiel Natrium, Kalium, Calcium, Aluminium. Und Anionen, das sind negative Ladungen. Da gehört zum Beispiel Chlor, Sauerstoff, Schwefel und Ammoniak. Also diese Verbindungen schaffen dann an den Zellwänden schaffen die elektrische Strom, also Biostrom, und damit wird also der Mensch gesteuert. Ohne Elektrizität sind wir nicht, das werde ich heute noch zeigen. Und wir wissen ja heute, dass wir die Elektrophysiologie, also ich habe das schon kurz erwähnt, das Gehirn, EEG, das Herz und EKG und so weiter, dass das in der Diagnose eine große, wichtige Rolle spielt. Und ich will hier nur zeigen, die Elektrophysiologie, also so eine Richtung von dem Gehirn, also vom EEG, und Sie sehen, das sind alle Schwingungen. Und Schwingungen sind Informationsträger und Informationstransporteure in unserem Körper. Denn nur auf dieser Weise vollziehen sich unsere Lebensprozesse. Und Albert Einstein hat gesagt, alles Leben ist Schwingung. Und durch diese elektrischen Schwingungen werden eigentlich unsere Funktionen hergestellt. Und wiederum die Elektrizität muss durch Mineralien erzeugt werden. Und wenn ich das mal schematisch darstellen kann, das ist also der normale Organismus. Und hier gibt es also schon eine Dysmineralose, eine Störung. Dann funktioniert das schon alles nicht mehr ganz so. Und bei chronischen Krankheiten sieht es die Elektrizität schon stark reduziert. Das können wir also in EKG, in EEG, können wir das alles nachweisen. Und wenn keine Elektrizität mehr da ist, ist der Mensch tot. Das EEG ist das Zeichen für den klinischen Tod. Damit ist also der Akku sozusagen leer, ist keine Elektrizität mehr da. Und hier sind vor allen Dingen solche Mineralien als Elektrolyte, wie auch das Siliziumdioxid, von großer Bedeutung. Aber ich habe schon einige genannt, der ganze Mineralhaushalt in ausgeglichener Weise schafft unsere Elektrizität, praktisch unsere Energie, unsere ganzen Lebensprozesse. Ohne das läuft das wieder gar nicht ab. Und unsere Umwelt ist ja auch elektrisch. Wir wissen das an den Blitzen, die wir erleben. Aber die ganze Umwelt ist elektrisch. Und wir stehen mit dem elektromagnetischen Feld in Verbindung mit der sogenannten Schumannschen Welle über die Zirbeldrüse zum Gehirn mit den Menschen. Und das ist also auch ein Aspekt, den wir immer wieder sehen müssen. Und nun möchte ich noch auf einen ganz wichtigen Faktor zurückgreifen. Das ist die biologische Transmutation der Mineralien. Das heißt, in unserem Körper können Elemente sich umwandeln in andere. Und zwar mit ganz schwacher Energie. Und hier hat große Pionierarbeit der französische Arzt und Wissenschaftler Louis Gerbrand geleistet, der von 1901 bis 1983 gelebt hat. Wie ist er darauf gekommen? Als Kind hat er beobachtet, er hat in einer Gegend gelebt, die kalkarm war. Aber vielleicht silizumreich, seine Mutter hatte Hühner und er hat beobachtet, wie die Hühner Klimmer aufgenommen haben. Und er wollte nun wissen, ob diese Klimmer auch im Magen sind, wenn die Mutter einen Huhn geschlachtet hat, was gekocht wurde. Er hat gesucht danach, aber hat den Klimmer nicht gefunden. Und das Erstaunliche war, dass also diese Eier eine ganz harte Schale hatten, also Kalk, und dass die Knochen von den Küken, dann aus dem Ei geschlüpft sind, genauso kalkreich waren wie normale und mit ganz kalkarmer Ernährung. Man hatte schon 1799 der französische Chemiker V. Collin hat solche Untersuchungen schon durchgeführt an Hühnern. Er hat den Hühnern kalziumarme Ernährung, also vor allem Hafer. Hafer ist aber siliziumreich. Und er stellte auch fest, obwohl wenig Kalzium oder so gut wie kein Kalzium, die Eischale war hart. Und noch einmal das Knochengerüst war, wenn die Küken schlüpften, völlig normal, nicht gestört. Und nun hat Gerbrand, da ein hoher Beamter im französischen Gesundheitswesen war, hat sich bemüht, diese Sache zu erforschen. Und er hat viele Untersuchungen gemacht. Er hat das in 9 Büchern zusammengestellt, die in Französisch vorliegen. Und ein Amerikaner hat diese zusammengefasst und in Englisch herausgegeben. Es gibt auch eine deutsche Übersetzung, ein Manuskript, aber bis jetzt hat es noch kein Verlag veröffentlicht, weil man also das nicht glauben kann. Was hat er unter anderem festgestellt? Ich nehme jetzt nur ein paar Probleme heraus. Dass durch Kalium Magnesium und Silizium, jedes einzeln, kann Calcium in unserem Körper gebildet werden oder wird Calcium gebildet. Mhm. Also es gibt hier Isotopen, biologische Isotopen, die etwas anders sind als die Physiker haben. Mit diesen Isotopen können also bestimmte Prozesse in Gang gebracht werden, dass also neue Mineralien gebildet werden, die im Körper nicht sind, die nicht vorhanden sind. Und der Varan hat festgestellt, dass immer Calcium nur im Körper gebildet wird, dass zugeführtes Calcium wieder ausgeschieden wird. Er hat mit den Ärzten diskutiert, die ihn angegriffen haben, hat gesagt, spritzt oder gebt Calcium und messt, was ausgeschieden wird, das hat er selbst auch immer, wird genauso viel ausgeschieden, wie er zugeführt hat. Und das hat natürlich Konsequenzen. Zugeführtes Calcium wird im menschlichen und tierischen Körper nicht verarbeitet, sondern es wird wieder ausgeschieden. Es wird dort gebildet. Wenn Siliziummangel ist, dann gibt es auch Calciummangel. Zum Beispiel bei der Osteoporose. Eine weitere Information von Gebran, die Applikation von Magnesium und Siliziumdioxid beschleunigt die Heilung von Knochenbrüchen. Da hat er viele Untersuchungen bei Röntgen und so weiter gezeigt. Dagegen kalziumreiche Kost hat keinen Effekt auf Knochenbrüche. Hat auch festgestellt.
Ich habe zwei Fragen, weil die Sendezeit geht langsam vorbei, lieber Herr Hecht.
Moment, ich darf ich noch ein Zeichen ja. Abschließen. Die Zufuhr von Calcium, zum Beispiel bei Beose, ist sinnlos. Was die Mediziner eigentlich allgemein machen, das kann eher stören. Und bei Osteoporose muss Lithium und Magnesium gegeben werden, weil dann im Inneren Calcium gebildet wird und dann erfolgt die Heilung.
Das heißt also, praktisch jeder Mensch ist auch heutzutage völlig übersäuert. Und Sie haben gesagt, Zeolith behält 30 Mineralien in sich drin. Heißt das, wenn ich Zeolithe nehme, würde ich das Säure-Basis-Gleichgewicht in meinem Körper wieder erzeugen?
Jawohl, so ist das. Das kann ich also schon sagen. Der Zeolith hat ja selektiven Ionenaustausch und wirkt regulierend, praktisch wie ein Autopilot. Deshalb wird der Zeolith auch als denkender Stein oder als Weisheitsstein bezeichnet, weil er die biologische Regulation in unserem Körper steuern und ausgleichen kann.
Das heißt aber auch, wenn ich jetzt regelmäßig Zeolithe nehme, kann es passieren, dass ganz viele Krankheiten plötzlich nicht mehr da sind.
Ja. Also viele Krankheiten sind eben am Mangel an diesen Mineralien und der Zeolith kann das heilen. Ich bin aber ein Mensch, der auf die Prävention ausgerichtet ist, eine Präventionsmedizin. Nur die bringt uns vorwärts, keine therapeutische Medizin.
Super.
Und deshalb, übe ich ja selbst. Und deshalb bin ich heute mit meinen über 97 Jahren noch so frisch und munter. Weil ich das aushält. Und je mehr, je besser ich den Zeolith einnehme oder dauerhaft, aber richtig einnehme, kann ich meinen Mineralhaushalt auch gut ausgleichen. Wenn ich dann noch ergänzend, weil in der Nahrung Mineralmangel ist, kann man also Magnesiummangel ist, das mache ich. Also ich nehme Zeolith und auch noch Montmorillonit, das ist also auch ein Silikat, da haben wir ähnliche Vorbilder, oder Pentonit nennt sich alles ein Schichtton. Und mit diesem kann ich also meinen ganzen Mineralhaushalt regulieren. Sehen Sie meine Haare, meine Fingernägel, die sind alle tipptopp wie zu jugendlichen Zeiten.
Super.
So, also jedenfalls kann man das mit Zeolit regulieren. Aber auch der Zeolit muss wieder der richtige Zeolit.
Genau.
Und es muss ein solcher richtige Zeolit verwendet werden als Medizinprodukt. Und auch als richtig eingenommen, da kann ich aber noch entsprechende Anleitungen geben.
Habe ich alles auf unserem Homepage raufgelegt. Das Video von Ihnen, wie man es richtig einnimmt, haben wir dokumentiert und veröffentlicht. Die Zuschauer wissen, wo sie das sehen, wie man das genau macht. Ich habe noch eine letzte Frage, bitte, aber nur ganz kurz. Wenn ich noch zum Zeolit morgens und abends vielleicht noch mittags einen Löffel kolloidales Silizium nehme, würde ich denn das Ganze noch optimieren?
Man kann das machen. Ich muss Folgendes noch dazu sagen. Die meisten Menschen haben sich ihr ganzes Verdauungssystem und dort durch Darmflora verdorben. Und das kann passieren, dass nicht ausreichend Silizium im Verdauungstrakt freigesetzt wird. Und dann ist es sinnvoll, dass vor allem ältere Menschen auch noch zusätzlich kolloidales Silizium dazu nehmen. Das mache ich selbst auch, vor allen Dingen auch deshalb, mit zunehmendem Alter nimmt der Siliziumgehalt im menschlichen Körper ab.
Super.
Sobald Falten auftreten, hat man Siliziummangel. Und das ist ein Zeichen, dass man Silizium nehmen muss und möglichst also Silikate wie Zeolit und Bentonit Montmorillonit. Und man kann also auch dieses kolloidale Silizium noch zusätzlich zuführen.
Ich bedanke mich ganz herzlich, Herr Professor Hecht. Ich mache jetzt schnell die Schlussmoderation, aber bleiben Sie bitte dran. Ich bedanke mich ganz herzlich. Große Ehre. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich möchte nun Folgendes sagen. Ich habe alle Bücher aufgesogen, die der Professor Hecht geschrieben hat. Und der hat so viele Bücher zum Thema Zeolit geschrieben. Zeolit für Menschen, Zeolit für die Natur, Zeolit für die Tierwelt. Und Sie werden nur staunen, wie einfach diese Bücher zu lesen sind und was für ein ungemein tiefes Wissen darin verborgen ist. Und ich finde einfach das Thema Silizium, er hat völlig recht, in der Medizin wird das völlig ignoriert. Wir kriegen ganz viele Informationen, aber nichts über die wichtigste Basis überhaupt. Und ich und meine Familie haben uns da sofort angehängt und gesagt, das, was der Herr Hecht uns da wirklich auf den Weg gibt, das ist Weisheit pur. Und da möchte ich Ihnen nur mitteilen, bitte, bitte, bitte lesen Sie alle die Informationen von ihm, machen Sie sich ein eigenes Bild dazu und betreiben Sie, wie wir alle, Gesundheitsprävention. Alles Gute auf Ihrem Weg, danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen miteinander.